SWR 2 Forum.
Auf dem rechten Weg. Ein deutscher Gesinnungsstreit. Zu diesem Thema lädt sie Michael Köhler am Mikrofon ein. Als die Schriftsteller Uwe Tellkamp und Durst Grünbein in Dresden vor kurzem öffentlich über Meinungsfreiheit in Deutschland stritten, da ging es rasch auch um die Flüchtlingsfrage. Und für seine Rede über angebliche Gesinnungskorridore in Deutschland und Flüchtlinge, die in Sozialsysteme einwandern, da wurde der Schriftsteller Uwe Tellkamp heftig kritisiert. Er hatte seine Nähe zu AfD und Pegida vielleicht zur Schau gestellt, zu sehr. Und seither scheint ein deutscher Graben wieder aufgetan, geöffnet zu sein. Beleidigte Jammer-Ossis oder Dunkeldeutschland-Bewohner gegen kosmopolitische Sorgenbürger-Wessis. Gibt es überhaupt sowas wie einen Meinungsstreit, einen Streit über Meinungsfreiheit und die richtige Gesinnung? Das wollen wir fragen. Das tun gemeinsam Dr. Helmut Böttiger. Er ist Literaturkritiker, Buchautor, kennt die Geschichte auch des deutschen Buchmarkts seit im Zweiten Weltkrieg. Bei uns ist auch Ines Geipel. Sie ist Schriftstellerin, Publizistin. Sie hat zuletzt das Buch vorgelegt, Die Tochter des Diktators, einen Roman. Sie ist in Dresden geboren, hat vor kurzem, vor wenigen Tagen auch noch dort zu dem Thema diskutiert und lehrt als Professorin für Verssprache an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Die erste Frage soll an Dr. Tilman Krause gehen von der Welt, verantwortlicher Feuilleton-Redakteur. Herr Krause, Sie waren einer der Ersten, der groß rausgekommen ist mit einem Artikel und haben schon im Titel von Gesinnungsprüferei gesprochen. Was erleben wir da gerade? Einen Streit um die richtige Gesinnung? Was würden Sie sagen?
Naja, das ist schon so. Wir erleben einen Streit um die richtige Gesinnung. Was meinen eigenen Artikel angeht, hat mich eigentlich weniger die Gesinnung von Herrn Tellkamp interessiert und auch nicht so wahnsinnig die Gesinnung von Herrn Grünbein, die im Zweifel ja auch nicht nur mir, sondern auch anderen Beobachtern der literarischen Szene bekannt sind. Sondern was mich vor allem interessiert hat und auch ein bisschen aufgebracht hat, das will ich nicht leugnen, ist diese Intervention des Verlages, des Surkamp Verlages. Und da habe ich mich ganz deutlich positioniert. Ich finde das nicht nur überflüssig, ich finde es schädigend. Es ist eine moralistische, moralinsaure Art, in eine Debatte einzugreifen, in der sich zwei Autoren des Hauses befinden. Jeder blamiert sich, wie er kann. Damit hat der Verlag nichts zu tun. Es ist überhaupt nicht die Sache des Verlages, irgendwie politisch Einfluss zu nehmen auf die Meinung der eigenen Autoren. Es erwartet auch niemand.
Wir müssen erklärend dazu sagen, Entschuldigung, dass sich der Verlag nach der Veranstaltung von seinem Star Autor und Erfolgsautor distanzierte.
Genau, hat sich davon distanziert, hat gesagt, also um es im Wortlaut auch vielleicht doch nochmal zu wiederholen, die Meinungen unserer Autoren sind nicht notwendigerweise die Meinung des Verlages. Das klingt jetzt erstmal etwas, wie soll ich sagen, lakonisch und auch nicht besonders anrüchig, aber es ist natürlich eine vollkommen ungewöhnliche Handlungsweise von Seiten eines Verlages. Und Monika Maron, die ja zu diesem Thema auch befragt wird, hat sehr richtig gesagt, sowas ist ein Skandal. Ein Verlag hat sich hinter seine Autoren zu stellen und nicht in dieser Weise einzugreifen. Und selbst Durst Grünbein, der ja der erbitterte Gegner von Uwe Tellkamp auf dieser Diskussion war, hat sich nachher in einem Interview mit der Zeit dahingehend geäußert, dass er das also als ein Eigentor auch seines eigenen Verlages empfindet. Das macht man nicht. Der Surkamp Verlag steht jetzt wie ein linker Spießer da und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also der Skandal, wenn es überhaupt einen gibt, ich finde, es gibt gar keinen Skandal in dem Sinne, jedenfalls nicht auf diese Diskussion bezogen, sowas ist völlig normal. Aber wenn es einen Skandal gibt oder wenn es etwas gibt, was hier nicht in Ordnung war, sagen wir es lieber so, dann war es in meinen Augen die Reaktion des Surkamp Verlags.
Herr Böttiger, hat er recht? Ist der Surkamp Verlag mit den Worten von Krause ins Lager der Gesinnungsprüfer übergelaufen?
Nein, also ich finde das sehr überbewertet. Das vom Surkamp Verlag mag ungeschickt gewesen sein, aber das eigentliche Problem sind natürlich die Aussagen von Uwe Tellkamp und das sollte man nicht ganz unterschätzen, was da alles dahinter steckt. Es wird immer so getan, wie wenn es so irgendwie die Meinungsfreiheit beschnitten werden würde. Was Uwe Tellkamp sagt, ist schon ein Indiz dafür, was sich da im Osten in den letzten Jahren zusammengebraut hat. Und ich glaube, da sollte man schon mal genauer hingucken, was das eigentlich bedeutet. Also wenn er sagt, es gibt irgendwie so einen Gesinnungskorridor, man könne seine Meinung nicht sagen, die sogenannten Mainstream-Medien seien alle gleichgeschaltet, das ist ja vollkommener Irrsinn. Das stimmt doch alles überhaupt nicht. Also wenn man einen Leitartikel von Jasper von alten Bockum in der FAZ liest, der ja irgendwie fast so strategisch darauf angelegt ist in letzter Zeit, dass es in absehbarer Zeit vielleicht eine Verbindung von AfD, wenn sie ein bisschen eine bürgerliche Maske aufgesetzt hat, und der CDU gibt. Wenn man solche Leitartikel mit Leitartikeln in der Süddeutschen von Heribert Brandl vergleicht, dann merkt man, einen größeren Gegensatz kann es eigentlich fast nicht geben. Also die Palette der Meinungsfreiheit ist so immens breit. Und wenn man das ignoriert, dann will man es einfach nicht wahrnehmen. Dann ist man in einer verstockten Haltung, die gar nicht bereit ist zu diskutieren. Und das ist das, was man, glaube ich, feststellen muss.
Also zur Meinungsfreiheit, Helmut Böttiger, gehört auch, dass ein prominenter Autor der sogenannten Surkamp-Kultur seine Nähe zu AfD und Pegida öffentlich äußert, zur Schau stellt und damit auch kokettiert.
Zur Meinungsfreiheit gehört es natürlich. Diese Veranstaltung war sehr interessant, war sehr wichtig. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich fand es auch interessant, dass das Grünbein sich diesem Dialog gestellt hat. Das ist in diesem Hexenkessel in Dresden durchaus schwierig, wenn er so als polyglotter Weltbürger da nach Dresden geht und natürlich sich da sehr angreifbar macht und von der Stimmung her auch erstmal in der Defensive zu sein scheint. Ich fand interessant bei Dost Grünbein, der ja durchaus konservative Positionen eingenommen hat in den 90er und Nuller Jahren, dass er so eine Art Thomas Mannsche Bekehrung zu erleben scheint, wie Thomas Mann in den 20er Jahren plötzlich vom Kaiser treuen so eine republikanische Erweckung erlebt hat. Das Ähnliche ist jetzt bei Dost Grünbein festzustellen und ich finde es aller Ehren wert. Also ich habe durchaus großen Respekt vor ihm, wie er sich da verhalten hat.
Frau Geipel, Helmut Böttiger hat gerade vom Hexenkessel gesprochen. Sie haben vor wenigen Tagen in Elbflorenz an einer Diskussion mit dem früheren Innenminister teilgenommen und über Schweigemief und Stallmief in Ostdeutschland gesprochen. Stimmt das? Ist das gegenwärtig ein Hexenkessel?
Naja, zunächst nochmal, Herr Böttiger, was mich an der ganzen Geschichte nach wie vor ein bisschen irritiert, ist, dass so viel politischer Stuss, den Telkamp redet, dass der so eine Relevanz bekommt. Also, dass wir hier seit 2 Wochen über was reden. Also, den Faktencheck hat es ja nun gegeben. Und dass aber der Faktencheck als solches im Spiegel gar nicht, nicht dazu führt, dass tatsächlich mal wirklich real geschaut wird, was ist neben diesen ganzen Oberflächenphänomenen, mit denen wir uns bewerfen, nun tatsächlich die Geschichte, die hier verhandelt wird. Und da finde ich schon, dass Dresden, also es ist ja das Thema barocke Phänomene und was liegt drunter. Ja? Also diese wahnsinnig schön gemachten Städte im Osten und was uns ja doch gerade mich als ostdeutsche Autorin immer wieder befasst und über viele Jahre befasst hat, nämlich was ist hier Aufarbeitung, was hat die Linke an Verantwortung verweigert über fast 30 Jahre jetzt, sind die Opfergeschichten, was sind die Tätergeschichten und da steht natürlich Dresden ganz synonym dafür, dass nichts geklärt ist. Ja, also dass Sie können da auf das alte Stasi-Gelände gehen, in den Stasi-Knast. Wenn man sich anschaut, dass da im Grunde diese Opfer weggefoltert wurden mit dem schönsten Blick auf dieses barocke Panorama und die Dresdner sind immer noch in der Lage, sich das alles wegzugucken. Also das fand ich auch merkwürdig, dass bei den beiden, Telkamp und Grünbein, das alles überhaupt gar keine Rolle spielt. Also diese Realität, die politische Realität der Stadt auch. Ich bin auch der Meinung, dass sie sehr verschiedene Positionen haben und sehr verschiedene Dinge auch gesagt haben. Aber diese ewige Liebe, diese Liebesbeziehung gegenüber dieser Stadt, man kann viel die über die Schönheit...
Die haben sich ja überboten an Patriotismus, ja. Die beiden, wer der größere Liebhaber Dresdens ist.
Ne? Allerdings, also man kann natürlich viel über die Schönheit der Stadt sagen, aber man muss schon auch mal einen Satz über die Hässlichkeit der Stadt sagen.
Frau Geipel, ich höre da 2 Dinge raus. Erstens sagen Sie, der Faktencheck, das heißt, es ist rasch widerlegt worden, was Telkamp gesagt hat über die Einwanderung in Sozialsysteme, dass das nicht stimmt. Zweitens höre ich aber was Wichtiges raus. Sie sagen, dass es so etwas gibt wie ein ungeschriebenes Kapitel einer Gewaltgeschichte.
Absolut, das ist doch die Frage, warum sich der Osten seit 30 Jahren von seiner Gewaltgeschichte nicht befreien kann. Also meines Erachtens sprechen wir zu wenig über die Implosion des Ostens. Ja? Und der Osten implodiert in die politische Krise hinein. Also das sind verharschte, regelrecht rechtsextreme Szenen, die sehr zur Sache gehen. Er implodiert in die Verschwörungstheorie hinein, also was man da an geistigen Substraten im Osten in den Veranstaltungen hört, da, also kann man fast nicht mehr auflösen. Und er implodiert in die Krankheit hinein. Ja? Also der Osten ist eben auch ein bisschen junge Generation, mäht ihn weg, da wird eifrig gestorben. Und ich finde, das sind so drei Dinge, die ja was mit, also die man zumindest mal befragen könnte. Und ich fand das schon erstaunlich, dass Diskussion hat sich anders aufgebaut, es ging um Meinungsfreiheit, klar. Aber in meiner Perspektive ist Grünbein ein Stück weit zu weit weg und Telkamp immer noch zu drin. Da geht es herzlich wenig um die Wirklichkeit.
Ich habe Sie vorgestellt als Publizistin und Schriftstellerin. Es darf natürlich nicht verschwiegen werden, dass Sie zu DDR-Zeiten eine Spitzenathletin und Weltklasse-Sprinterin waren und heute Vorsitzende eines Dopingopferhilfevereins war für Dopingopfer, die von Staatsdoping in der DDR Heimgesuch befallen wurden. Herr Krause, ist wer den linken Mainstream kritisiert schon eine rechte Sau oder Neonazi?
Naja, das kommt darauf an, mit was für einem Niveau die Gesprächspartner behaftet sind, mit denen man sich so umgibt. Also ich bin in der glücklichen Lage, solche Leute nicht zu kennen, aber ich weiß, dass es sie gibt.
Sie schreiben drüber,
und ich schreibe deswegen auch drüber. Aber ich würde sagen, das ist natürlich etwas, was vorhanden ist, aber nicht in diesem Ausmaß dramatisch, wie Herr Telkamp sich das vorstellt, denke ich mal. Also ich würde auch immer Einspruch erheben, wenn das Wort Gesinnungsdiktatur fällt. Das ist so ein Wort, wo sich bei mir gewissermaßen die Alarmsignale melden. Das steht auf einem anderen Blatt, dass es selbstverständlich Menschen gibt, die ihre Vorurteile, ihre linken Vorurteile pflegen und hegen und große Schwierigkeiten haben, anzuerkennen, dass wir in einem Land leben, in dem es eine starke rechte politische Bewegung gibt und inzwischen auch eine starke intellektuelle und publizistische rechte Bewegung. Und das ist in meinen Augen auch ein Zeichen von europäischer Normalität. Es wäre merkwürdig, wenn wir es anders erleben würden. Gut, die Deutschen wollen ja immer Weltmeister sein in allen möglichen positiv belegten Disziplinen. Sie können es in dieser Hinsicht nicht. Mit Pegida und anderen Formationen sind wir eben genauso problematisch, in einer problematischen Zeitenwende begriffen wie andere europäische Länder auch. Und damit müssen wir uns nun auseinandersetzen. Und je mehr wir dabei unsere Vorurteile pflegen und die andere Seite oder die anderen Seiten, denn so eindeutig ist es ja nicht, verteufeln, desto mehr Schwierigkeiten werden wir haben, auf andere Menschen zuzugehen. Und ich habe den Eindruck, dass das in Sachsen, gut, ich bin kein Experte, ich kenne Dresden, habe leider nicht den Vorzug, da geboren zu sein in dieser schönen Stadt und habe auch nicht den Vorzug, häufig dahin zu kommen. Aber ich habe doch sehr den Eindruck, ich meine, man hat ja nicht umsonst zu DDR-Zeiten und später vom Tal der Ahnungslosen gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass die Unversöhnlichkeit dort besonders ausgeprägt ist. Und zwar sozusagen von der einen Seite wie von der anderen Seite. Und das wird aber auf kurz oder über kurz oder lang wird sich das, glaube ich, von selber geben. Ich glaube, diese Probleme, die da jetzt noch vorhanden sind, die sind in den letzten Wochen, Monaten, zwei Jahren in einer Weise auf den Tisch gekommen, dass man sich ihnen stellen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das Land Sachsen und seine schönen Städte da keine Ausnahme machen.
Aber es gibt doch, ich meine, man kann doch von einem Schriftsteller auch ein bisschen mehr Sensibilität erwarten und nicht von Gesinnungen.
Man kann von einem Schriftsteller gar nichts erwarten. Ein Schriftsteller hat keine höhere Durchschlags- oder Durchblickskraft, was die politischen Verhältnisse angeht, als andere Menschen auch. Das ist Teil des deutschen Geniekults, das ist Teil eines, wie ich finde, problematischen, romantischen Erbes, dass wir immer glauben, Schriftsteller hätten besondere Sensibilität für irgendetwas. Günter Grass war politisch gesehen ein Tor, Gerhard Hauptmann war politisch gesehen ein Tor. Thomas Mann ist ein Gegenbeispiel. Thomas Mann ist ein, oder Helmut Böttiger hat ihn ja nicht umsonst erwähnt. Thomas Mann ist ein Gegenbeispiel, ist eines der besten Beispiele dafür, dass auch ein Schriftsteller dazulernen kann. Aber zunächst mal ist Schriftsteller zuständig für sein Gewerbe, das Schreiben, und das reicht ja auch.
Herr Krause, wenn ein Schriftsteller sich auf so ein Podium setzt, so dezidiert diese Position äußert, und nicht mal einen Nachmittag nimmt, um mal im Internet zu schauen, wie die Zahlen sind, dann muss ich sagen, da läuft was schief. Also Entschuldigung, ich finde schon, dass ein Schriftsteller in so einer Stadt, wo es 4 Jahre lang heiß zur Sache geht, wie ist es jetzt mit den Rechten und wie baut sich die politische Struktur auf, dass so ein Schriftsteller wenigstens so weit vorbereitet geht und nicht bei Epoch Times sozusagen die Hetzgeschichten abliest und dann von einem Publikum, das so immer noch so sucht, das immer noch so desorientiert ist, das finde ich schon, da gibt es dann schon mal das Wort Verantwortung.
Finde ich eine vormoderne Erwartungshaltung an einen Schriftsteller.
Aber gibt es einen, Helmut Böttiger, ein Recht auf grenzenlosen, unerlaubten Unsinn auch für Schriftsteller?
Das ist natürlich sehr suggestiv gefragt. Interessant ist, wie Uwe Tellkamp dazu kommt, so öffentlich aufzutreten. Frau Geipel sagt ja, dem sogenannten Faktencheck gehorcht es überhaupt nicht. Das heißt, es geht gar nicht um Argumente, es geht nicht um einen Austausch von Meinungen, sondern da wird durchaus etwas zum Ausdruck gebracht, was, glaube ich, kein europäisches Phänomen und kein europäischer Normalfall ist, sondern es handelt sich um eine spezifisch ostdeutsche Problematik. Ostdeutsch kann man assoziativ jetzt mit Entwicklungen in Polen, Ungarn zusammendenken. Es ist ja eine ähnliche Geschichte. Und man merkt, dass im Osten Deutschland nach 1989 doch einiges falsch gelaufen ist, auch in der Art und Weise, wie diese Einheit vollzogen worden ist. Natürlich genügt es nicht, wenn man einfach denkt, man vertraut den Mitteln des freien Marktes und es regelt dann allein alles von selbst. Es gab da Wildwestkapitalismus schlimmster Art, Spekulantentum schlimmster Art. Es hätte aber wirklich eine große Anstrengung bedurft, auch das deutlich zu machen, was Demokratie eigentlich bedeutet, was Demokratisierung bedeutet. Das hat auch viel mit Bildungsaufgaben zu tun. Und das hat man natürlich alles gewaltig unterschätzt. Diese Mentalität des deutschen Opfers, des zu kurz gekommen Seins, das scheint mir das absolute Problem zu sein. Und Tellkamp ist ein Teil dieses Phänomens und gleichzeitig versucht er damit zu spielen. Also das ist natürlich alles vollkommen absurd, wenn man sieht, Hamburg, Köln wurden genauso zerstört im Zweiten Weltkrieg wie Dresden. Nur in Dresden gibt es diese extreme Opfermentalität. In Frankfurt, in Stuttgart, in München gibt es einen Ausländeranteil von 30%. In Dresden, das ist geradezu lächerlich, der Ausländeranteil. Und ausgerechnet in Dresden werden die Ausländer zum großen Sündenbock für alles, obwohl man sie im Grunde gar nicht kennt. Diese Sündenbockmechanismus, den kennen wir aus der deutschen Geschichte. Wenn man sich zu kurz gekommen fühlt, wenn irgendwie alles falsch zu laufen scheint und die da oben irgendwie alles machen, wo man nicht hinkommt, dann werden plötzlich jetzt die Ausländer zum großen Sündenbock, die im Alltag in Dresden ja nun wirklich nicht das dringendste Problem darstellen. Also da ist etwas von einer deutschen Bewusstseinsgeschichte, die gerade in Ostdeutschland jetzt wieder aktualisiert wird, was man eigentlich in der Bundesrepublik in den mühsamen ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik geglaubt hat, überwunden zu haben. Darauf stößt man jetzt im Osten eine deutsche Untertanenmentalität, die eigentlich wie ein Gespenst aus der Geschichte wieder auftaucht.
Verschärft sich da gerade sowas wie ein Frontverlauf um die richtige und die rechte Gesinnung? Also ist das eine Art neuer Kulturkampf oder blase ich jetzt die Backen zu dick auf? Herr Krause, was würden Sie sagen?
Nein, das ist kein neuer Kulturkampf. Es werden einfach Anpassungsschwierigkeiten artikuliert, was die neue Lage angeht. Natürlich gibt es auch jetzt möglicherweise bei Leuten wie Tellkamp so das Gefühl, also wann, wenn nicht jetzt, kann ich einfach meinen ganzen Frust mal loslassen. Möglicherweise werde ich jetzt eher verstanden, als ich noch vor 2, 3 Jahren verstanden war. Ich meine, die andere Seite zieht ja auch an, wenn ich jetzt also höre oder lese von Doris Grünwein, um bei dem Personal zu bleiben, mit dem wir uns jetzt gerade beschäftigen. Der schreibt lang und breit über seine Liebe zu Dresden, da in der Süddeutschen Zeitung.
Die süße Krankheit Dresden hieß der Artikel.
Ja, es geht mir jetzt langsam schon ein bisschen auf die Nerven mit dieser Dresden-Idolatrie. Also ich meine, etwas anderes finde ich viel anstößiger, oder vielmehr, das finde ich gar nicht anstößig, das finde ich nur kurios. Anstößig finde ich, dass Herr Grünbein in seiner ganzen Dresden-Liebe eine Freundin, Susanne Dagen, die damals diese Charta 2017 in initiiert hat.
Eine Buchhändlerin.
Eine Buchhändlerin, mit der er über Jahrzehnte befreundet ist, wie eine heiße Kartoffel fallen lässt, weil sie sich gegen die Übergriffe auf der Frankfurter Buchmesse von Seiten der Linken auf rechte Verlage alarmiert fühlt und glaubt, dagegen Einspruch erheben zu müssen. Daraufhin kündigt Doris Grünbein dieser Frau, mit der er angeblich sehr eng zusammengearbeitet hat, über Jahrzehnte hinweg, was weiß ich, die Freundschaft. Sowas ist natürlich absurd. Ich meine, da wäre das Nächstliegende, wenn man schon von Freundschaft spricht, dass man zumindest ein Gespräch sucht mit der entsprechenden Person und sie fragt, was ist mit dir passiert? Wieso hast du dich denn jetzt so radikalisiert? Oder was bedeutet das eigentlich alles? Aber dann sozusagen vom moralisch hohen Ross, das ist ja typisch für die Linken, das moralisch hohe Ross, dann sozusagen zu kommen und zu sagen, mit dieser Frau kann ich nicht mehr verkehren und ist ins falsche Lager abgedriftet. Ich meine, das ist natürlich genau das, was die andere Seite, also die Tellkamp-Seite, eben so wahnsinnig fuchsig macht. Und dafür muss man auch Verständnis haben.
Ist ja lustig, dass Sie Grünbein als Linken bezeichnet.
Ich habe ihn nicht als Linken bezeichnet.
Das habe ich zum ersten Mal gehört.
Nein, ich habe nicht
gesagt, das ist typisch für die Linken, haben Sie
gesagt,
in Bezug auf Grünbein. Das finde ich schon sehr lustig. Also wenn er das hören würde, würde er sich bestimmt sehr freuen.
Ich würde gerne noch mal die Frage stellen, wo wollen wir denn mit dieser ganzen Geschichte hin? Also mir kommt Verbunkern in diesen Dresden-Raum, diesen vermeintlich schönen Raum, dermaßen hinterwäldlerisch vor. Ja, also ja. Wir haben so knallharte politische Themen auf dem Tisch und jetzt diskutieren wir an sozusagen Zahlen, die nicht stimmen. Ja, das geht alles quer durch. Man könnte es ja jetzt noch gut lesen und sagen, okay, diese Relevanz hat dieses Gespräch. Erstens wird was sichtbarer, was wir vielleicht nicht sehen wollten bislang in dieser Form. Und zweitens dockt da offenbar ein Affekt an und kriegt sozusagen quer durch die Republik einen Ton. Und was ist das eigentlich? Was ist, was uns sozusagen als tieferes Gefühl hier beschäftigt? Ist es denn tatsächlich die Angst vor dem Fremden, dem Flüchtling, den es gar nicht gibt? Oder was liegt da wirklich? Ich möchte gern mal unter diese, wir sprechen immer über die Flüchtlingsgeschichte, die es in Dresden eigentlich nicht gibt. Also was wird hier eigentlich verhandelt?
Ja? Das ist doch die Frage. Also das ist das, was man da auch dran zeigen kann. Es gibt in Dresden im Grunde keine Ausländer. Und da tritt ein Mechanismus zum Vorschein, den man aus der Geschichte kennt. Es geht nicht jetzt um Dresden als Ort oder als Heimat, sondern es kommt etwas zum Ausdruck, was mangelnde Informationswillen bedeutet, was eigentlich in der Gesellschaft passiert. Also man verbirgt sich in so seiner eigenen Trotzhaltung. Und ich glaube, das, was in der Bundesrepublik dann doch in den 70er Jahren stattgefunden hat, dass es das Gefühl gab, man kann partizipieren an der Gesellschaft, man kann irgendwie mitreden, das ist in der DDR nicht passiert. Da ist dieses Untertanengefühl, die da oben machen eh, was sie wollen, das ist unverbrüchlich erhalten geblieben. Und das ist der Unterschied zur Bundesrepublik, das muss man, glaube ich, objektiv feststellen, dass in der Bundesrepublik zumindest eine Zeit lang in den 70er Jahren das selbstverständlich war, man hatte das Gefühl, Anteil an der Gesellschaft, an der gesellschaftlichen Entwicklung nehmen zu können, zu partizipieren. Und dieses Gefühl, die da oben machen eh, was sie wollen, das war in der Bundesrepublik dann nicht mehr im Vordergrund. Das scheint mir im Osten jetzt das absolut große Problem zu sein, dass man gar nicht die Möglichkeit erkennt, es gäbe Möglichkeiten, an gesellschaftlichen Entwicklung zu partizipieren.
Ja, also da glaube ich auch, Helmut Böttiger einen richtigen Punkt genannt. Die Westdeutschen sind in der Hinsicht weiter als die Ostdeutschen. Das müssen wir, glaube ich, einfach mal so festhalten. Aber das andere Argument, was als erstes genannt wurde, dem muss ich widersprechen. Die Tatsache, dass Dresden wenig Ausländeranteil hat, bedeutet ja nicht, dass sie nicht mitbekommen, wie sowas ist. Ein hoher Anteil von Ausländern. Ich meine, das Tal der Ahnungslosen ist durchstritten. Die Menschen in Dresden oder überhaupt in Sachsen und in Ostdeutschland oder in der ehemaligen DDR können sich genauso informieren wie andere auch, über Fernsehen, über alle möglichen Medien und Kanäle. Sie haben trotzdem und vielleicht auch nicht trotzdem, sondern in jeder Hinsicht natürlich das Recht, ihre Ängste und ihre Vorbehalte gegenüber dieser Flüchtlingsproblematik zu artikulieren. Das ist nicht das Problem. Problem, finde ich. Das findet man übrigens auch in Westdeutschland. Es gibt ja auch da natürlich sehr viele Menschen, die mit der Flüchtlingspolitik und dem Überhandnehmen der Flüchtlinge nicht einverstanden sind.
Da würde ich jetzt gerne...
Das ist ein Riesenunterschied, wenn man Städte wie Frankfurt anschaut, mit einem wirklich, die Düsseldorf, einem wirklich immensen Ausländeranteil. Die wissen wirklich, was das heißt, wenn man mit anderen Ausländer, Bevölkerungsgruppen zusammenlebt. Die Dresdner kennen das gar nicht.
Nein, das ist aber ein Ausländeranteil, der anders zustande gekommen ist. Das ist ja eine kontinuierliche Einwanderung in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und da hat man sozusagen sich kontinuierlich an diese Sache, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, an diesen Sachverhalt gewöhnen können. Jetzt, seit 2015, ist mit einem riesigen Schwall eine vollkommen andere Situation geschaffen. Das müssen wir nun mal akzeptieren. Das ist eine Zäsur für die gesellschaftliche Befindlichkeit in diesem Land.
Ines Geipel wollte, glaube ich, auf Herrn Krause was erwidern.
Ich wollte bitte noch mal sagen dürfen, Herr Krause sagt einfach, der Westen ist weiter. Und ich glaube, das ist genau diese Geschichte, ja, die wirklich was macht. Warum kann der Westen nicht irgendwann mal zu dieser Position gelangen, zu sagen, der Osten hat 50 Jahre Diktaturerfahrung. Und was wir jetzt in den letzten 30 Jahren erlebt haben, ist eine regelrechte pathologische Verleugnung dieser beiden Diktatursysteme. Ja, das, was wir aber mit 68, Entschuldigung, bitte, ja, was wir mit 68 im Westen erlebt haben, nämlich dass eine Verleugnung auch in den Familien aufgebrochen ist, das bricht nicht auf. Und es ist auch ein Teil des Westens, dass er dieses Phänomen nicht ernst nimmt, einfach nicht ernst nimmt, sondern einfach sagt, okay, wir sind weiter, wir haben eine andere Geschichte, dieser Umgang, dass man im Grunde den Schmerz des Ostens sich fremdhalten kann, bis in die Feuilletons hinein. Das finde ich langsam nicht mehr lustig, weil es nämlich das politische Klima tatsächlich schon ziemlich entscheidend prägt.
Das sagt Ines Geipel in unserem SWR2-Forum über den rechten Weg, einen deutschen Gesinnungsstreit. Bei uns sind auch Helmut Böttiger, Literaturkritiker, und Tilman Krause, Feuilleton-Redakteur und Literaturkritiker von der Welt. Den drängt es jetzt zum Wort.
Nein, ich würde ja jederzeit zugeben, dass die Ostdeutschen oder also die Menschen in den neuen Bundesländern auch den Westdeutschen was voraus haben. Ich meine, die Eigenschaften sind unterschiedlich verteilt. Ich meine, ganz zweifellos ist es so, und das ist auch immer wieder in den Feuilletons ja gesagt worden und bewundert worden. Es gibt eine andere Ernsthaftigkeit im Osten. Es gibt die Fähigkeit, sozusagen vom Ironiediskurs und vom hedonistischen Konsumwahn auch mal abzusehen und runterzukommen. Also ich meine, jetzt wollen wir mal nicht sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten. Es gibt Dinge, die in den einen Bundesländern, es gibt ja auch in der westliches Gefälle, in den einen Bundesländern oder Bevölkerungsteilen ausgeprägter sind als in anderen. Und ganz klar muss man leider sagen, was das Bewusstsein, politische Partizipation gewissermaßen auch zu schaffen angeht, an politischer Gestaltung beteiligt zu sein, das ist etwas, was im Westen, in Westdeutschland ausgeprägter ist als in Ostdeutschland, warum auch immer. Und natürlich ist das beklagenswert, das sehe ich genauso wie Sie, aber ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit, dass das auch zustande kommt. Ich meine, jetzt erleben wir die Geburtswehen einer neuen Form auch sich zu artikulieren, und auch das wird vielleicht dazu beitragen, dass dieses Gefühl stärker ist. Ich meine, wenn ich da 800 Leute versammle, die diesen merkwürdigen Thesen von Herrn Telkamp zuhören. Ich meine, wie soll dann diese ganze Opfermentalität sich noch weiter artikulieren können? Ich meine, die müssen ja auch umlernen, und das werden sie auch tun. Also da bin ich ganz vertrauensvoll in die Blicke, vertrauensvoll in die Selbstheilungsmechanismen der Menschen in diesem Land, dass auch andere Krisen gemeistert hat.
Lassen Sie uns doch bitte uns von Dresden ein bisschen lösen, auch wenn es der Nukleus oder Ausgangspunkt war. Wir haben ja im Moment so eine Art jüngster Fortschreibung. Wir sehen, dass Uwe Tillkamp öffentlichkeitswirksam eine Lesereise absagt. Er zählt zu den Erstunterzeichnern einer sogenannten Erklärung 2018 von vor wenigen Tagen, die gegen Masseneinwanderung und für Sicherung der Grenzen eintritt. So ist der Wortlaut. Im Spiegel äußert sich der prominente Sachbuchautor und Philosoph Rüdiger Safranski und meint, es gebe keine Pflicht zur Fremdenfreundlichkeit und man solle nicht immer die Nazi-Keule schwingen. Worauf ich hinaus will, wird da nicht so langsam doch die Grenze zwischen Konservativismus, Patriotismus und rechter Hetze so langsam geschliffen oder eingezogen? Was meinen Sie, Herr Böttiger?
Also es gibt auf jeden Fall eine Modeentwicklung im Bewusstsein, in der Auseinandersetzung. Der Zeitgeist reagiert immer noch in der jetzt tonangebenden Situation, in der Generation, in den Medien, auf das, was 68 war, was in den 80er, 90er Jahren dann die Pop-Konsum-Affirmation war. Und es gibt auf jeden Fall eine Leerstelle, irgendeine Sinnleere, die gefüllt werden muss. Und da kann ich schon auch sagen, in Reaktion auf Frau Geipel, was nach 1989 passiert ist, das ist jetzt wirklich auch festzustellen, dass der Westen es sich zu leicht gemacht hat. Da würde ich Ihnen durchaus zustimmen. Man hat diese neuen Bundesländer als ein zu kolonisierendes Feld gesehen und man hat die eigenen Vorstellungen darüber gestülpt und schnelle Geschäftemacher und schnelle Spekulanten haben das Feld aufgerollt. Auch die Geschichte mit der Treuhandanstalt, wenn man die in absehbarer Zeit einmal wirklich detailliert untersuchen würde, was da alles schiefgelaufen ist, das ist schon ein gigantisches politisches Problem, wie der Osten kolonisiert worden ist.
Macht er sich so leicht, Frau Geipel, der Böttiger jetzt? Also stilisieren sich nicht auch weite Teile des Ostens selber zu Exilanten im eigenen Land?
Na, absolut. Und vor allen Dingen, das glaube ich, muss man sozusagen als politische Energie auch nochmal anschauen, dass bin ich viel im Osten unterwegs, der Osten fühlt sich besetzt. Ja? Also die sagen, wir fühlen uns den Schotten nahe, die sind genauso besetzt wie wir. Ja, so. Und das stimme ich mit Herrn Krause überein, dieses Moment von politischer Emanzipation und da gibt es natürlich wie so ein Identitätsclash, ja, man weiß nicht so richtig, was ist denn unsere Identität oder was ist, ich finde es sehr schade, wirklich und nervend, dass sich der Osten selber immer als politisches Opfer so anbietet, ja, also man braucht nur von außen den Blasebalg anschmeißen, dann muss nur Gauland und Weidel kommen und auf einmal haben wir 30-40% AfD. Ja, so. Also dieses, dass man aus dieser Kollektiv-Opferhaltung nie rauskommt. Und ich glaube, das muss immer noch, und da muss die DDR-Geschichte auch wirklich nochmal angeschaut werden. Also die frühe DDR, dieser rote Antifaschismus, alle diese Geschichten. Ein paar Jahre lang war Gysi sehr da, tritt Gysi ab, haben wir Gauland und alle rennen hinterher. Also das finde ich irgendwie sehr merkwürdig.
Die Beschreibung ist ja schon oft geschehen. Das ist diese Haltung, dass es oben jemand gibt, der einen an die Hand nimmt. Also dieses Schild, das 1990 bei den Wahlen in der DDR hochgehalten wurde zu Helmut Kohl. Helmut, nimm uns an die Hand, führ uns ins Wirtschaftswunderland. Dieses Schild, diese Haltung ist im Grunde das genau dieselbe Haltung, wie jetzt irgendwelche Frauen mittleren Alters Frau Merkel gegenüber dem Schild Volksverräter hochhalten. Das ist genau identische Haltung. Nimm uns an die Hand, für uns ins Wirtschaftswunderland und Volksverräter. Das ist schon oft beschrieben worden. Was das Interessante dabei ist, ist, dass man vollkommen unterschätzt hat, was es bedeutet, in einem demokratischen Land unterschiedliche Meinungen auszutragen und dass es auch die Möglichkeit gibt, sich selber zu beteiligen. Und da hätte die Geschichte der Bundesrepublik wirklich auch durchaus Anschauungsmaterial geliefert. Es dauerte in der Bundesrepublik 2 Jahrzehnte mindestens, bis der Totalitarismus in den Gehirnen, in den Knochen, die Erfahrung der Diktatur, die Untertanenmentalität, dass die langsam diskutiert wurde. Und da hat, das muss ich sagen, wofür als Symbol des Jahr 1968 steht, schon etwas bewirkt. Man hat über diese Untertanenmentalität gesprochen und es hat etwas aufgebrochen. Und das ist das, was in der DDR fehlt. Und das hat man nach 89 vollkommen unterschätzt. Man muss diese Haltung, die da oben machen, was sie wollen, und es muss oben jemand geben, der sagt dann, wo es lang geht und wir folgen ihm, wie das jetzt die Rattenfänger der AfD machen. Man muss diese demokratischen Strukturen, das Gefühl dafür, was Demokratie sein kann, nämlich etwas Positives, dass man sich beteiligen kann, dass man unterschiedliche Meinungen austragen kann, das hat man sträflich vernachlässigt und das ist vor allem ein Problem der Politik, des Begriffs von Bildung, von Erziehung, von dem, was an der Basis in der Gesellschaft stattfinden muss. Und das hat man viel zu sehr ökonomisch gedacht und auf schnelle Spekulationen geachtet.
Herr Krause, ich würde gerne an was anknüpfen, was Sie zu Beginn sehr leidenschaftlich gesagt haben, nämlich es gibt keinen privilegierten Zugang des Schriftstellers zur Wahrheit. Mit anderen Worten, auch er hat das Recht, darauf Unsinn öffentlich sagen zu dürfen. Ist das nicht eine sehr typische, sehr lange, auch deutsche Linie, auch vielleicht der Irrläufer beim öffentlichen Sprechen des Dichters, aber auch von dessen Wahrnehmung? Ja. Ich erwähne die Stichworte Botho Strauß, Boxgesang, bis vor 4 Jahren der letzte Deutsche, ein Artikel im Spiegel. Ich erinnere an die Paulskirchenrede von Walser, ich erinnere an das Israel-Gedicht von Grass, Christa Wolf, es wären andere zu nennen. Zählt das nicht auch? Ist das nicht auch ein sehr deutscher Weg?
Ja, natürlich. Das ist ein mentales Muster, das sich eingeschlichen hat, oder was heißt eingeschlichen hat, das natürlich aus dem 18. Jahrhundert stammt, wo diese Genieästhetik entwickelt worden ist, dem Schriftsteller sozusagen besondere Fähigkeiten zuschreibt. der Schriftsteller als Seher, als Fates. Das ist eine Rollenbeschreibung, die dem politisch Machtlosen, da kommen wir dann doch wieder auf die Politik, dem politisch zunächst mal machtlosen Intellektuellen kompensieren half, dass er eben, was den gesellschaftlichen Prozess angeht, nicht so wahnsinnig viel zu melden hat. Das ist in der Situation des 18. Jahrhunderts auch sicherlich eine sehr hilfreiche und plausible Kompensationsstrategie gewesen. Sie hat sich allerdings dann verfestigt und ist ja regelrecht zum Mythos geworden im 19. Jahrhundert. Und das sind natürlich Dinge, die immer noch wirksam sind, das ist ganz klar. Und die Erwartungshaltung des Publikums an den Dichter, dem man nun also besondere Kompetenz gerne zubilligen würde, schlägt natürlich in eine besondere Enttäuschung um, wenn er den dann versagt oder jedenfalls
oder Unsinn verzapft.
Ja. Oder Unsinn verzapft, wie es jetzt im Herr Telkamp getan hat. Wobei ich mir bei Telkamp eben gar nicht so sicher bin, ob diese nun auch von vielen Seiten unterstellte Strategie wirklich so das Treiben, die treibende Kraft ist. Wenn er jetzt also zum Beispiel seine Lesereise absagt, bin ich mir nicht sicher, ob das sozusagen ein weiterer Schritt in seiner Agenda ist, ob das nicht einfach darauf zurückzuführen ist, dass dieser Mann charakterlich vielleicht nicht so wahnsinnig stabil auf seinen beiden Beinen steht und einfach aus einer gewissen Angst heraus, ich meine, es ist ein Weichei, jetzt sozusagen so eine Lesereise abzusagen, wem soll das Eindruck machen? Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja wieder nicht die entsprechende Empfindlichkeit für Dresdner Befindlichkeiten, aber ich finde das also nicht besonders, wie soll ich sagen, imagefördernd.
Ne? Ich möchte in den letzten Minuten unseres Gesprächs nochmal an unseren Titel erinnern und die Frage nach der rechten Gesinnung stellen. Auf die Gefahr hin, dass es fantasielos ist und ich vielleicht dem Wort von der inneren geistigen Mauer hier wieder zu dränge, teilt sich Deutschland in sowas wie eine linke Suhrkamp-Kultur und eine rechte Antaios-Kultur, also rechte Verlagswelt, um die sich das herumschart, oder ist das feuilletonistischer Quark, Herr Böttiger?
Na, das wird ja alles sehr mythisiert. Also von einer linken Zukampfkultur ist überhaupt nichts zu merken. Von einem linken, linksliberalen Mainstream ist tatsächlich auch nichts zu merken. Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel geändert. Und dieser Antaios-Verlag, jeder redet über den Antaios-Verlag und irgendwie, wie man damit umgeht. Was der veröffentlicht, darüber wird überhaupt nicht geredet. Es wird viel zu hoch gezogen. Das ist erstmal relativ substanzlos. Interessant finde ich die Entwicklung, dass so rechts irgendwie zeitgeistig ist. Also, dass da irgendwas in der Luft liegt, dass das jetzt irgendwie schick ist, weil das Leben in der globalisierten Gesellschaft so unüberschaubar ist, weil es eine Orientierungslosigkeit gibt und man sehnt sich nach irgendwelchen Ankerpunkten, nach irgendwelchen Sinngehalten. Und das finde ich sehr ernst zu nehmen. Und es ist in der deutschen Tradition natürlich hoch bedenklich, dass das sofort nach rechts ausschlägt. Es gab mit den Schriftstellern, das wollte ich zu diesem Themenpunkt noch sagen, die deutschen Schriftsteller hatten eigentlich nur in einer relativen kurzen Periode die gesellschaftliche Funktion, auch eine moralische Autorität zu sein, nämlich in der frühen Bundesrepublik in den 50er, 60er Jahren.
Jetzt da spricht der Autor eines gelobten Buchs über die Gruppe 47. Ja.
Das ist tatsächlich eine historische Situation gewesen, die unwiederholbar ist, dass die Schriftsteller Dinge ausgesprochen haben, die in der Politik so nicht ausgesprochen wurden. Das war aber sehr der Zeit geschuldet und das ist nicht der Maßstab für die Rolle des Schriftstellers heute. Es ist, der Schriftsteller ist ein Bürger wie jeder andere auch und hat keine höhere moralische Autorität. Umso interessanter und schwieriger finde ich, dass jetzt so in diesem Desorientierungsgefühl in der globalisierten Gesellschaft mit allen Anforderungen, die es da gibt, nach vermeintlich ganz sicheren Festen gesucht wird und man das dann, dass man das in der Nation zu finden glaubt, halte ich natürlich für einen Trugschluss.
Frau Geipel, auf die Gefahr hin, dass Sie das nicht mehr hören können, aber ist die geistige Mauer wieder da oder war sie nie weg? Was ist da los?
Ich würde gern noch mal stark machen wollen, dass es ein immaterielles Erbe der Ostdeutschen gibt, aber dass sie dieses, nämlich den Deutschen die Einheit gebracht zu haben, und dass sie dieses Erbe aber verweigern. Und das finde ich sehr, also nicht zu halten. Also warum stehen wir als Ostdeutsche nicht da mit absolutem Rückgrat und sagen, Leute, wir haben es gemacht? Also verstehe ich überhaupt nicht. Warum zieht die Linke durchs Land und erzählt uns neuerdings, das große Trauma ist 89. Das Trauma in Deutschland ist 89. Das war der Aufbruch. Warum erinnern wir uns nicht an den Aufbruch, an diese Energie, die also auch von mir aus war es, da finde ich, ja, könnte man über Verheißung oder über, ja, Liebe oder irgendwas sprechen, über Werte auch, ja. Also dieser Moment, wo uns was möglich war und warum ich hier an der Stelle so innehalte im Sinne von dieses Maß an Destruktion und auch an Abwertung, Sie erleben sie doch auch, ja, was in den Zeitungen unten in den Blogs steht, wie Menschen mit Menschen in Deutschland mittlerweile umgehen. Da glaube ich, sind wir an einem Moment, wo wir tatsächlich so ein Stück, ja, immaterielles Kapital verspielen könnten. Und deswegen komme ich auch in so eine Sendung, weil mir das Angst macht. Ich will das nicht. Ich will darum streiten, dass wir viel, viel mehr Potenziale haben, als wir selber wissen.
Zu dem Potenzial möchte ich aber schnell was sagen. Das ist nämlich der interessante Punkt. Es gab dieses Potenzial 89 und die vom neuen Forum, von der Bürgerrechtsbewegung da auf die Straße gegangen sind, die da wirklich ihr Leben riskiert haben, die hatten 3 Monate später bei der ersten freien Wahl auf dem Gebiet der DDR nicht mal 3%, sondern die DDR-Bevölkerung hat mit absoluter Mehrheit Helmut Kohl gewählt. Das ist nämlich dieser Aufbruch gewesen, dieses Gefühl, es geht los. Man hat es den Bürgerrechtlern, die wirklich sich eingesetzt haben, vor denen ich also den allergrößten Respekt habe, die wurden im Grunde von der Mehrheit der Bevölkerung als irgendwie unwichtig und irgendwie nicht interessant und verkopft und sonst was abgelehnt, sondern man hat den großen Vater Helmut Kohl nach wenigen Monaten schon gewählt. Das war dieser Aufbruch damals. Das darf man nicht ganz vergessen.
Nicht nur.
Ja, nicht Frau Geipel, habe ich das eben richtig verstanden? Der gemeinsame Mythos ist die Teilungsgeschichte und nicht die Wiedervereinigungsgeschichte. Und das ist ein Fehler?
Im Moment, ja. Wir haben Freude daran, offenbar, und das meine ich mit der Destruktion, ja, die inneren Mauern wieder hochzuziehen. Und das kann keine Lösung sein. Das Nationale ist keine Lösung, aber auch das ist keine Lösung.
Weil auf Dauer treibt man so nur die rechte Gesinnung fort. Sie haben eben, es ist ein bisschen untergegangen, weil Sie sich vielleicht nach hinten gelehnt haben, dass manche aus der Bürgerrechtsbewegung in der AfD gelandet sind.
Also nein, nicht nur manche. Ja. Genau, also das ist doch der Punkt. Wieso kann das Ressentiment einen, aber die Schmerzgeschichte oder die Aufbruchsgeschichte dieser Art, ja, die ja wirklich nach vorn im Sinne von Konstruktion was wollen, das eint uns nicht. Das ist doch merkwürdig.
Also ich würde jetzt die Bürgerrechtsbewegung von 89 nicht in einen Atemzug mit der AfD nennen. Es gibt da Entwicklungen, die natürlich eine Katastrophe sind für einzelne Personen. Aber ich glaube, dass das Schwierige damit umzugehen ist, von denen, die wirklich etwas riskiert haben im Herbst 89, dass die dann bei den freien Wahlen in der Bevölkerung so abgeschmettert worden sind. Das ist, glaube ich, etwas, wo man nachfragen muss, was heißt das? Und ich glaube, vieles von der Mentalität und den Problemen, die wir jetzt haben, hat etwas damit zu tun. Also dass dieses Gefühl, es nur darum geht, was die da oben machen und dass wir dann nichts damit zu tun haben, das hat sich verstetigt. Und die Frustration von Leuten, die wirklich etwas riskiert haben von damals, also das finde ich eines der wichtigsten Themen in diesem Zusammenhang.
Herr Bürger, ich muss nicht darauf bestehen, aber der innere Osten ist auch in der Frage ein bisschen vielfältiger.
Der Osten ist natürlich extrem vielfältig. Also da war ich auch oft.
Ich finde eigentlich, hat das entscheidende Stichwort Ines Geipel in ihrer vorletzten Wortmeldung gebracht. Das ist ein wunderbares Schlusswort in meinem Verständnis jedenfalls. Das innere, das immaterielle Erbe des Ostens stark machen, das scheint mir wirklich das Gebot der Stunde zu sein. Und das innere und immaterielle Erbe ist tatsächlich uns die Wiedervereinigung mehr oder weniger möglich gemacht zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was man immer wieder sagen muss, wenn man auf die Menschen dort zugeht und man sozusagen damit auch ein Freudepotenzial hat, das vielleicht auch eines Tages in der Lage ist, die Ressentiments, die existieren, in den Schatten treten oder in den Hintergrund treten zu lassen. Ich glaube, was wir jetzt erleben, ist ein Normalfall. Ich glaube, die Dinge werden sich klären und ich glaube, dass wir irgendwann auch wieder dahin kommen werden, dass wir dieses immaterielle Erbe, dieses freudevolle Erbe an erster Stelle assoziieren, wenn wir an den Osten oder an die neuen Bundesländer denken. Also jedenfalls ist das meine Hoffnung.
Über Freudepotenzial, aber auch über Schmerzpotenzial, von dem es auch reichlich gibt, haben wir in diesem SWR2-Forum gesprochen. Auf dem rechten Weg, ein deutscher Gesinnungsstreit. Zuletzt sprach Tilman Krause, Feuilleton-Redakteur der Welt, bei uns war Ines Geipel, Schriftstellerin und Publizistin, und Helmut Böttiger, Literaturkritiker und Buchautor. Und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Mit herzlichem Dank an meine Gäste. Guten Abend.